Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Kampf gegen die ukrainische Armee bekommen die russischen Soldaten nicht viel zustande. Das Regime in Moskau lässt deshalb weiter auf Zivilisten feuern. Gestern beschossen die Russen Menschen in der südukrainischen Hafenstadt Odessa und in der ostukrainischen Region Donetsk. Mit unserer Osteuropa-Expertin Samina Adler schauen wir jetzt auf die Lage in Putins völkerrechtswidrigem Angriffskrieg. Frau Adler, wo wird gegenwärtig gekämpft?
Also gerade wurde Luftalarm in Kryvyi Rih ausgelöst. Dort gibt es Berichte über Einschläge. Das ist die Stadt von Volodymyr Zelensky, wo am Montag ja auch schwere Angriffe geflogen wurden und 12 Menschen inzwischen getötet worden sind oder gestorben sind. Die jüngsten Einschläge sind so frisch sozusagen, dass man noch gar nicht über Opfer sprechen kann. Es gibt die Offensive weiter, Sie haben es erwähnt, bei Bachmut im Donetsker Gebiet und auch im Gebiet von Saporizhia. Dort gibt es keine Aufschlüsse über Verlustmeldungen. Nur so viel, dass die Ukrainer so langsam vorrücken, um 500 Meter zum Teil nur, dass man da jetzt nicht von einem Durchbruch reden kann. Gestern Abend hat es noch Angriffe auf Cherson gegeben. Da sind 2 Freiwillige bei der Evakuierung von Flutopfern verletzt worden. Und Russland seinerseits hat Vorstöße der ukrainischen Streitkräfte an 3 Frontabschnitten nach eigenen Aussagen abgewehrt. Also für Russland läuft die ganze Operation nach Plan. Vielleicht noch diese Meldung aus Melitopol im besetzten Gebiet von Saporizhia. Da gab es in der Nacht eine Sprengung von ukrainischer Seite auf Bahngleise und damit sollte ein russischer Nachschubweg abgewehrt bzw. getroffen werden.
Was ist über Verluste bekannt?
Da sind beide Seiten ja sehr zurückhaltend. Sie sagen gegenseitig, dass die andere Seite sehr hohe Verluste hat, sie selber niedrige Verluste. So ist es jetzt auch wieder gewesen. Gestern Abend hat sich die ukrainische stellvertretende Verteidigungsministerin in diesem Sinne geäußert. Man kann ehrlicherweise überhaupt keine Angaben dazu machen.
Heute beraten im NATO-Hauptquartier zunächst rund 50 Länder der Ukraine-Unterstützergruppe über weitere Militärhilfen. Zu dem Treffen unter der Leitung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird dann auch der ukrainische Ressortchef Alexei Resnikow kommen. Was erwartet die ukrainische Führung von dieser Zusammenkunft?
Ja, es geht dabei um 2 Dinge. Zum einen eben um den Ersatz von Militärtechnik. Natürlich verliert die Ukraine bei dieser Offensive, aber ja nicht nur bei dieser Offensive, viel an Technik. Wie viel genau, wird nicht gesagt. Hat auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg in einer Stellungnahme vorab vor diesem Treffen nicht gesagt. Aber natürlich muss man davon ausgehen. Und deshalb geht es um westliche Waffen, um Nachschub für diese Offensive. Denn der wird schon eine große Bedeutung auch zugemessen. Man weiß, dass man es jetzt eigentlich schaffen muss, bis zum Herbst eigentlich schaffen muss, um den Krieg irgendwie eine Wende zu geben. Und dann möchte Alexei Resnikow noch etwas anderes deutlich werden. Und das steht im Zusammenhang mit dem NATO-Treffen in Vilnius im Juli. Da geht es um Kiews Beitrag zur Sicherung der Ostflanke der NATO, wie Resnikow sagte. Und er möchte da natürlich einwirken auf die NATO-Partner, doch über die Aufnahme der Ukraine so nachzudenken, dass dann am Ende ein Beitritt herauskommt.
Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, soll heute im Atomkraftwerk Saporizhia ankommen, etwas später als geplant, wegen der Kämpfe. Welchem Zweck dient diese Reise?
Also es ist nach wie vor ein bisschen fraglich, ob er kommt, denn das Saporizhia-Gebiet ist gerade Schauplatz von Kämpfen in der Offensive. Er ist im Land und es geht ihm darum zu schauen, ob dieses AKW überhaupt noch gekühlt werden kann. Hintergrund ist der gebrochene Damm an dem Kachowka-Stausee. Das hat in der Nähe des AKW die Folge, dass dort der Stausee austrocknet, leer läuft und damit eben auch die Ressource für die Kühlung nicht mehr da ist. Also man weiß überhaupt nicht, wie man ohne diesen Stausee dieses AKW kühlen kann. Auf der anderen Seite hat dieser leer gelaufene Stausee eine andere große Auswirkung, denn dort ist jetzt sozusagen Sandboden. Dieser Sandboden trocknet im Sommer aus zu einem harten Untergrund und der wiederum bietet sich an, für Kämpfe für das Vorrücken von Truppen von russischer Seite. Das heißt also, dieser Stausee, der ehemalige Stausee, könnte durchaus ein Schauplatz des Krieges werden.
Der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky soll heute per Video vor dem Schweizer Parlament in Bern sprechen. Mit welchem Ziel?
Da geht es sicherlich einmal darum, den Schweizern ins Gewissen zu reden, ob ihr Neutralitätsprinzip noch so aktuell ist. Denn die Schweiz verfährt nach wie vor nach dem Grundsatz, dass sie keine Waffen an die Ukraine liefert. Die Ukraine hätte gern zum Beispiel Munition für Gepard-Flugabwehrpanzer oder auch Leopard-2-Panzer, die in der Schweiz eingemottet stehen, die Deutschland zum Beispiel kaufen würde und dann Panzerbedarfe in der Ukraine decken könnte. Aber wegen des Neutralitätsprinzips sagt die Schweiz, die Kriegsparteien müssen gleich behandelt werden. Es wird also nicht nur eine Seite beliefert, wenn überhaupt dann zwei. Und das kommt natürlich nicht in Frage. Die Chancen, dass das Parlament tatsächlich noch mal anders entscheidet, sind allerdings nicht besonders groß.
Informationen von Sabine Adler.